NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Und wir gucken gleich auf den Fall Maaßen und die Neuverhandlungen der Koalitionspartner dazu. Wir berichten von der jüngsten Demonstration im Hambacher Forst und kommentieren die Haltung der NRW-Landesregierung. Im Kanzleramt sucht ein Dieselgipfel nach Wegen, Fahrverbote zu vermeiden. Beim Labour-Parteitag in Liverpool geht es unter anderem um die Frage, ob es ein neues Brexit-Referendum in Großbritannien geben sollte. Und natürlich gibt es abschließend Aktuelles vom Sport. Ja, heute Abend soll sie dem Vernehmen nach fallen, die revidierte Entscheidung über die berufliche Zukunft von Hans-Georg Maaßen bei einem Treffen der drei Parteichefs Angela Merkel, Horst Seehofer und Andrea Nahles. Innenminister Seehofer hatte heute bereits der Bild am Sonntag gesagt, er werde Maaßen weiter beschäftigen. Die drei Kontrahenten haben dann über Tag offenbar schon mehrfach telefoniert. Aus Berlin, Jörg Seiselberg.
Es gibt Signale, die zuversichtlich stimmen. Momentan, sagt der Bundesinnenminister Seehofer am Nachmittag zum Verhandlungsstand, sei man auf einem guten Weg. Auch in der SPD ist der Optimismus im Laufe des Tages gestiegen. Die Süddeutsche Zeitung berichtet unter Berufung auf SPD-Kreise, es zeichne sich eine Lösung ab, wonach Maaßen nicht Staatssekretär im Bundesinnenministerium werden, sondern eine andere Funktion, beispielsweise die eines Sonderkoordinators, übernehmen soll. Die Bild-Zeitung dagegen berichtet von einem Lösungsmodell, wonach Maaßen doch zum Staatssekretär ernannt wird, aber keine Gehaltserhöhung bekommt. Innenminister Seehofer hat am Morgen noch klargestellt, dass er nicht bereit sei, Maaßen zu entlassen. Der Verfassungsschutzchef habe kein Dienstvergehen begangen. Für die SPD hatte Parteichefin Nahles deutlich gemacht, es müsse eine Lösung gefunden werden, die nicht das Gerechtigkeitsempfinden der Menschen verletze.
Zur Causa Maaßen war das Jörg Seiselberg aus Berlin. Um 19 Uhr heißt es, sollen die Parteispitzen sich zusammentreffen. Matthias Reiche ist unser Korrespondent in Berlin und wir wollen noch mal ein bisschen genauer hingucken. Wissen wir jetzt schon mehr, als wir gerade gehört haben, Herr Reiche?
Nicht viel mehr, nein. Also wie gesagt, 19 Uhr, das ist auch gerade erst bestätigt, dass man sich trifft. Das heißt allerdings auch, dass man offensichtlich eine Lösung gefunden hat. Sonst würde man sich nicht treffen. Davon kann man erst mal ausgehen. Und es sieht so aus, dass es in die Richtung geht, dass er tatsächlich nicht zum Staatssekretär befördert wird. Es ist ja auch ganz klar, es darf nicht wie eine Beförderung aussehen. Und wenn er Staatssekretär würde, das hat ja die Bild-Zeitung sozusagen wissen wollen, aber dann würde er nicht das damit verbundene Gehalt bekommen. Ob das tatsächlich rechtlich so funktionieren kann, da bin ich mir allerdings nicht ganz sicher.
Seehofer stärkt aber trotzdem Maaßen weiterhin den Rücken. Nahles wiederum betont, die Koalition werde nicht an dem Fall Maaßen zerbrechen. Geht das wirklich zusammen? Ist das eine gute Lösung?
Ja, ich glaube, es wird funktionieren. Es wäre natürlich auch ganz unmöglich, wenn die Koalition an dieser Personalie scheitern würde. Deshalb denke ich, sind diese Gespräche um die Lösung des Falles des Bundesverfassungsschutzpräsidenten auch Gespräche vor allem über die Bereitschaft, ob man tatsächlich noch zusammen regieren will. Und da ist, denke ich, das ist der Kern dieser Gespräche und da kann man nur hoffen, dass man sich dazu durchringt, jetzt die Koalition nicht daran scheitern zu lassen. Und ich glaube auch nicht, dass Horst Seehofer jetzt für Hans-Georg Maaßen bis zum Äußersten gehen wird, weil er hat ja nicht ganz unlistig gesagt, er will den Mann nicht entlassen. Und darum geht es gar nicht. Niemand hat von ihm gefordert, den Mann zu entlassen. Den kann er auch gar nicht entlassen. Maaßen ist Beamter. Man kann ihn nur entlassen, da gibt es ganz wenig Gründe, wenn er seinen Amtseid nicht schwören will.
Ruhestand kann man ihn schicken, ne?
Man kann ihn versetzen. Als Beamten kann man ihn überall hin versetzen und auch in den einstweiligen Ruhestand. Und es wird sicherlich auf eine Versetzung hinauslaufen. Möglicherweise, wie wir es ja gehört haben, dass er Sonderkoordinator wird im Bundesinnenministerium. Da muss man einfach mal abwarten. Ich denke mal, 19 Uhr werden die Parteivorsitzenden sich auf eine Lösung einigen, von der wir dann vielleicht um 20 Uhr schon was wissen.
Das Ganze ist ja, wenn wir jetzt auf die Koalition gucken, eigentlich zu so einem Machtkampf Seehofer-Nahles geworden. Wer setzt sich denn da gerade durch?
Also bisher sah es ja ganz klar so aus, dass sich Horst Seehofer durchgesetzt hat, weil SPD-Chefin Nahles hat ja ganz genau gewusst, was sie da absegnete und dass sie sich da so grob verschätzte, was das für eine Wirkung haben würde, da kann man sich nur fragen, ob sie wirklich noch das Kräfteverhältnis in ihrer Partei überhaupt einschätzen kann. Also die Wut darüber, dass dann der Verfassungsschutzpräsident mit deutlich höheren Bezügen als Staatssekretär ins Innenministerium wechseln sollte, während zu allem Überfluss dort ein SPD-Mann in die Wüste geschickt wird, das hat sie völlig überrascht, kann man sich kaum vorstellen. Und es hat sie auch überrascht, dass natürlich dann die Gegner der Großen Koalition dies Und da liegt ja die Gefahr, dann diese Person, diesen Personalstreit wieder zur Frage über die Große Koalition gemacht haben. Also da steht sie jetzt zurzeit ziemlich schlecht da, wie alle eigentlich. Auch die Kanzlerin steht natürlich nicht besonders gut da.
Ja, Stichwort Merkel, die drückt sich ja eigentlich um eine klare Stellungnahme jetzt ziemlich rum. Macht sie häufig, ist nicht so wirklich neu. Mutmaßlich wegen der Bayernwahl, die ist Mitte Oktober.
Ganz
aber,
sicher.
Ja, aber kann Merkel das durchhalten, dieses Mundhalten?
Bisher gelingt ihr das ja zumindest ganz gut. Und im Hintergrund, das muss man ja auch sagen, arbeitet sie ja sehr effizient. Also wie gesagt, ab 17 Uhr saßen heute im Kanzleramt bei ihr die Autobosse und auch der Verkehrsminister.
Auf die kommen wir gleich noch, ja. Mhm.
Und das zeigt ja, dass sie offensichtlich sich das eine Weile anguckt, was im Bundesverkehrsministerium passiert ist. Und da nichts passiert ist, hat sie gesagt, jetzt mache ich es selber. Und das ist zumindest erstmal in dem Fall eine Initiative gewesen von ihr. Und natürlich ist das jetzt bei der Affäre mit Maaßen ein bisschen schwieriger für sie, weil natürlich das zum zweiten Mal in so kurzer Zeit die Regierung am Rande des Scheiterns steht, das wird ihr natürlich als Schwäche ausgelegt. Man kann einfach sagen, sie hat den Laden nicht mehr im Griff. Und natürlich kann man davon ausgehen, sie hat Horst Seehofer als den Hauptfeind ausgemacht. Aber sie wird, wie Sie es auch gesagt haben, bis zu den Bayernwahlen sich gedulden müssen, um dann mal vielleicht was zu tun.
Matthias Reiche war das aus Berlin zur Causa Maaßen. Vielen Dank. Im Hambacher Forst, da gießt es heute und die S-Bahn zum nahegelegenen Bahnhof Bühr, von dem aus das Waldstück fußläufig zu erreichen ist, die ist zeitweise auch ausgefallen. Das hat aber tausende Menschen nicht davon abgehalten, sich zum Hambacher Forst aufzumachen und wieder dagegen zu protestieren, dass RWE die Bäume für den Braunkohletagebau roden lässt. Thomas Wenkart war für uns vor Ort.
Mehr als 5000 Menschen haben heute erneut den Stopp der geplanten Rodungen im Hambacher Forst gefordert. Trotz Schmuddelwetters, es regnete den ganzen Tag. Unter den Teilnehmern wieder zahlreiche Familien mit ihren Kindern. Obwohl die Polizei einen Spaziergang durch den Wald verboten hatte, aus Sicherheitsgründen gingen dennoch einige Menschen in den Wald, verteilten Lebensmittel an die Aktivisten und pflanzten neue Bäume. Es ist spürbar, der Widerstand gegen die Braunkohle ist ungebrochen.
Also Braunkohleausschluss eigentlich schon beschlossen ist und dass jetzt der Wald quasi noch gerodet werden soll, ist es halt noch mal unverständlicher.
Der Klimawandel, der ist jetzt und Klimaschutz muss jetzt sein.
Ich denke, Frau Merkel muss langsam begreifen, dass sie was tun muss, um die Klimaziele zu erreichen und muss den Braunkohleabbau stoppen, möglichst schnell. Und dafür ist dieser Wald ein Symbol, denke ich, und nichts anderes. Ne?
Überschattet wurden die Proteste auch heute noch vom Tod eines jungen Journalisten am vergangenen Mittwoch. Der 27-Jährige war während seiner Arbeit von einer Hängebrücke im Hambacher Forst gestürzt und gestorben. Um ihn trauerten die Demonstranten. Einige junge Braunkohlegegner hatten Tränen in den Augen. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, BUND, warnte am Sonntag vor einer weiteren Eskalation im Streit um den Hambacher Forst. Geschäftsführer Dirk Janssen.
Die Landesregierung hat ja von Anfang an durch die Kriminalisierung des Widerstandes, auch durch die versuchte Kriminalisierung sogar des BUND dazu beigetragen, dass hier wirklich keine friedvolle und sachliche Atmosphäre eintreten kann. Ich hoffe nicht, dass das weiter eskaliert, sondern wir müssen wirklich hier an den Tisch der Verhandlungen zurück. Klar ist, wir brauchen die Kohle nicht, wir müssen raus aus der Kohle.
Das Wochenende am und im Hambacher Forst verlief überwiegend friedlich. Es gab aber auch wieder Auseinandersetzungen zwischen Einsatzkräften und Demonstranten. Dabei setzten Beamte vereinzelt Pfefferspray ein. Einige Personen wurden leicht verletzt. Umweltverbände und Aktionsbündnisse haben erneut die Polizei aufgefordert, sich aus dem Wald zurückzuziehen. Dies wäre aus ihrer Sicht ein Beitrag, den Konflikt zu befrieden. Das fordert auch Antje Grotus, die als Betroffene in der Berliner Kohlekommission sitzt.
Es gibt ja die Umfrage, dass 3/4 der Deutschen einfach wollen, dass dieser Hambacher Wald erhalten bleibt. Und trotzdem setzt sich die Regierung irgendwie nicht dafür ein. Das ist unglaublich. Also ich finde eigentlich, wir müssen eine politische Lösung haben und hier muss mehr Weitsicht auch walten. Und es kann nicht sein, dass sich die Landesregierung hier vor den Karren von RWE weiterhin spannen lässt.
Eine Lösung des Streits um den Hambacher Forst ist weiterhin nicht in Sicht. Stattdessen deutet vieles darauf hin, dass schon in Kürze wieder mit der Räumung der Baumhäuser begonnen wird. RWE will ab Mitte Oktober das Waldgebiet roden.
Aus dem Hambacher Forst war das Thomas Wenkert. An diesem Wochenende ist bekannt geworden, dass sich Mitglieder der Bundesregierung im Sommer mehrfach mit RWE-Chef Rolf-Martin Schmitz getroffen haben, um zu besprechen, ob RWE die Rodung des Hambacher Forsts aufschiebt, etwa bis die Kohlekommission einen Plan für den Kohleausstieg vorgelegt hat. Herausgekommen ist offenbar nichts. Und für die Landesregierung Nordrhein-Westfalen ist ohnehin klar, die Rodung wird durchgesetzt. Ein Kommentar aus Düsseldorf von Stefan Lauscher.
Es gibt eine gute Nachricht aus dem Hambacher Forst, aber leider nur diese eine. Der Protest ist weitgehend friedlich geblieben. Keine Kriegsszenen mit angereisten Krawalltouristen, keine wirklich harten Auseinandersetzungen. Waldbesetzer und Polizei haben bisher größtenteils besonnen agiert, auch nach dem schlimmen Unfalltod des jungen Videobloggers. Aber wie lange hält das noch? Die Räumung wird weitergehen, das hat der Innenminister längst klargemacht. Der Irrsinn im Wald, 2.000 oder 3.000 Polizisten, um 50 Baumhäuser einzureißen, wird weitergehen. Die Auseinandersetzung wird noch härter werden und das alles, obwohl nicht einmal klar ist, ob der Hambacher Forst tatsächlich dem Braunkohletagebau weichen muss. Ein endgültiger Beschluss des Oberverwaltungsgerichtes in Münster steht noch aus, wird Anfang Oktober erwartet. Warum also diese regierungsseitige Eskalation? Und vor allem, warum jetzt? Für mich bleibt es unbegreiflich. Selbst die Polizisten fragen sich öffentlich, was machen wir hier eigentlich? Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat sich für einen eisenharten Kurs in Sachen Hambach entschieden. Und sie erzählt uns Märchen. Dass das alles passiere aus Sorge um den Brandschutz an den Baumhäusern. Dass das mit der anstehenden Rodung des Waldes überhaupt nichts zu tun habe. Und dass sich am Hambacher Forst gewissermaßen die sichere Energieversorgung Deutschlands entscheide. Was ist eigentlich, wenn die Richter in Münster urteilen sollten, dass mit der Rodung hat noch Zeit, bis klar ist, welchen Kohlekurs die Bundesregierung künftig fährt? Zieht die Landesregierung die Polizei dann einfach wieder ab? Oder bleiben dort dauerhaft Hundertschaften im Einsatz, um zu verhindern, dass neue Baumhäuser gebaut werden? Dass RWE ein Interesse daran hat, schnell Fakten zu schaffen, ist klar. Aber warum sucht nicht wenigstens die Landesregierung nach einer für alle Seiten akzeptablen politischen Lösung? In Berlin tagt die Kohlekommission. Sie soll Leitlinien für die künftige Braunkohlepolitik erarbeiten, zeitnah. Tut das, was Landes- und Bundesregierung längst hätten tun müssen. Aber die Regierung Laschet hat offenbar gar kein Interesse daran. Der Ministerpräsident sagt, Hambach habe ich nichts mit zu tun. Schlägt sich ohne Not auf die schnell vollendete Tatsachenschaffenseite des RWE. Warum? Unbegreiflich. Das immerhin hat der harte Polizeieinsatz bewirkt. Die Braunkohlegegner erhalten im Moment mehr Zulauf, als sie sich je zu träumen gewagt hatten. Ich bin ein großer Fan des Rechtsstaates. Und wenn Gerichte es letztlich so entscheiden, wird auch der alte und jetzt zum Symbol gewordene Hambacher Forst verschwinden müssen. Aber jede Vernunft spricht dafür, erstmal die Ergebnisse der Kohlekommission der Bundesregierung abzuwarten. Und bis dahin bitte keine Märchen mehr, keine faulen Tricks und keine, zum jetzigen Zeitpunkt jedenfalls, unnötigen martialischen Polizeieinsätze, die letztlich nur eines kaschieren sollen: die Unfähigkeit oder Unwilligkeit der Regierungen, den Streit um die Zukunft der Braunkohle politisch zu lösen.
Der Hambacher Forst, RWE und die NRW-Landesregierung. Stefan Lauscher kommentiert im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Im Kanzleramt geht es heute mal wieder um den Diesel, die Schadstoffe und mögliche Fahrverbote. Dazu treffen sich Angela Merkel, Finanzminister Olaf Scholz und Verkehrsminister Andreas Scheuer mit den Chefs deutscher Automobilkonzerne. Heute hat Porsche als erster deutscher Autobauer verkündet, dass er keine Dieselfahrzeuge mehr herstellen werde. Aus Berlin Andreas Reuter.
Bezahlen muss, wer betrogen hat, forderte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter unmittelbar vor dem Spitzentreffen im Kanzleramt. Angela Merkel will da mit den Chefs der deutschen Autokonzerne beraten, wie Dieselfahrverbote vermieden werden können. Mit am Tisch sitzen auch Verkehrsminister Andreas Scheuer von der CSU und Finanzminister Olaf Scholz von der SPD. Die Autokonzerne lehnen eine Hardware-Nachrüstung ab, wie bisher auch Verkehrsminister Scheuer. In der Bundesregierung aber gibt es Bewegung, weil sich zuletzt auch prominente CDU-Politiker für eine Hardware-Nachrüstung ausgesprochen hatten. Darunter Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Andreas Scheuer hatte sich zuletzt dafür stark gemacht, Besitzer älterer Autos mit Prämien zu einem Umstieg auf sauberere Fahrzeuge zu bewegen. Solche Umtauschprämien aber hält das Umweltbundesamt für wirkungslos. Damit könne die Stickoxidbelastung nur um weniger als 1 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft gesenkt werden.
Es sind jetzt schon 3 Wochen, dass das Moor im Emsland brennt und ein Ende ist immer noch nicht in Sicht. Die Bundeswehr, auf deren Gelände der Brand ausgebrochen war, ließ zwar inzwischen verlauten, die Lage sei stabil. Aber wann die Glut vollständig gelöscht sein wird, dafür gibt es keinerlei Prognose. Hedwig Ahrens berichtet.
Der Wind hat sich gelegt, es ist kühler und regnerisch geworden im Emsland. Das sind gute Nachrichten für die Bewohner in Stavern und die Einsatzkräfte, sagt der Kreisfeuerwehrsprecher des Emslandes, Lambert Brandt.
Durch den Regen, den wir jetzt gestern und auch heute Nacht gehabt haben, ist die Situation wesentlich besser geworden. Also wir sehen kaum eine Rauchentwicklung. Aber zurzeit kann ich einfach sagen, Ruhe an der Front, solange es gut geht.
Noch gilt der Katastrophenfall, den der Landkreis ausgerufen hat. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass die Orte Groß- und Kleinstavern evakuiert werden, ordnet der zuständige Samtgemeindebürgermeister Günter Wiegbers als gering ein.
Wir haben so viel Mensch und Material vor Ort, dass nach meiner Überzeugung die Einsatzkräfte in der Lage sind, die Situation jetzt zu beherrschen. Das bedeutet, dass wir von der Evakuierung sehr weit weg sind.
Experten vom Naturschutzbund Deutschland schätzen, dass durch den 12 Quadratkilometer großen Moorbrand auf dem Bundeswehrgelände mehr als 1 Million Tonnen CO2 freigesetzt wurden. Der NABU fordert von der Bundeswehr ein besseres Wassermanagement für das Testgelände im Moor. In der betroffenen Region rollt derweil eine Welle der Hilfsbereitschaft für die rund 2000 Einsatzkräfte an. Ludwig Kobmann aus Sögel hat eine Facebook-Gruppe gegründet. Moorbrand 2018, wir helfen, nennt sich dort eine Aktion, bei der Menschen Schokoriegel, Obst oder auch Hygieneartikel für die Helfer sammeln, sagt Initiator Kobmann.
Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, dass wir den Einsatzkräften ein zusätzliches Dankeschön signalisieren aus der Bürgerschaft. Denn letztlich halten die in Anführungszeichen den Arsch für uns hin, damit der Brand gelöscht wird.
Mittlerweile wurde im Internet ein Netzwerk aufgebaut, an dem sich mehr als 2000 Menschen beteiligen. Mit Bullis werden die Präsente an die Hilfskräfte verteilt.
Und wir haben auch von vielen Bürgern Dankeskarten bekommen und Dankeskarten, die bleiben.
Die Einsatzkräfte vom Technischen Hilfswerk, dem Deutschen Roten Kreuz und der Feuerwehr sind von der Anteilnahme gerührt, so deren Sprecher Brandt.
Ich habe auch schon mitgehört, dass die Helfer unterwegs nicht nur glücklich sind, diese Dinge zu erhalten, sondern auch sehr erfreut sind über das Zeichen, was damit gesetzt wird, dass die Bevölkerung Anteil nimmt. Das kommt sehr gut an bei den Helfern und ist, glaube ich, ein sehr gelungenes Zeichen.
Ein Tornado der Bundeswehr überfliegt das Moorgelände, auf dem es seit 3 Wochen brennt. Dreidimensionale Bilder von einer Wärmebildkamera sollen klären, wo Glutnester im Boden schwelen und wie lange noch gelöscht werden muss.
Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Heute vor 75 Jahren haben die nationalsozialistischen Besatzer Litauens das letzte jüdische Ghetto in Vilnius geräumt. Die Bewohner wurden deportiert oder erschossen. Papst Franziskus besucht derzeit Litauen und er hat heute der Opfer des Holocausts gedacht. In Kaunas hielt er eine Freilichtmesse, zu der 100.000 Gläubige gekommen waren. Carsten Schmiester berichtet.
Gestern bereits die Warnung vor totalitären Systemen und der Vernichtung anderer Kulturen. Heute Gedenken an die Opfer des Holocausts. Papst Franziskus hat bei einer Freilichtmesse in Kaunas vor rund 100.000 Besuchern an die Zerstörung des Ghettos von Vilnius und an den Mord an tausenden Juden vor 75 Jahren in Litauen erinnert. Er betete dafür, Zitat, dass wir rechtzeitig ein neues Aufkeimen solch verderblicher Haltung erkennen und auch alles, was die Herzen einer Generation verführe, die diese Zeiten nicht erlebt hätten. Nationalsozialisten und litauische Helfer hatten bis 1944 mehr als 90% der damals etwa 200.000 in Litauen lebenden Juden ermordet. Nach dem Gottesdienst standen Gebete des Papstes an der Ghetto-Gedenkstätte und im ehemaligen sowjetischen KGB-Gefängnis in Vilnius auf dem Programm. Letzteres ist heute ein Museum für die Opfer der sowjetischen Besatzung und des litauischen Freiheitskampfes. Morgen besucht Franziskus das benachbarte Lettland. Seine 4-tägige Reise ins Baltikum geht am Dienstag in Estland zu Ende.
Großbritannien streitet weiter über den Brexit und in der britischen Presse wird heute sogar darüber spekuliert, dass es Notfallpläne für Neuwahlen in der Downing Street gäbe. Das hat Premierministerin Theresa May allerdings prompt dementieren lassen. Das Ganze spielt natürlich auch eine Rolle beim Labour-Parteitag, der heute in Liverpool begonnen hat. Viele Mitglieder wünschen sich ein zweites Brexit-Referendum. Anne Demmer berichtet.
Oh, Jeremy Corbyn singen seine Anhänger, als der Labour-Vorsitzende auf die Bühne im Hafenviertel von Liverpool tritt. Rund 2000 Menschen haben sich davor versammelt. Sie jubeln Corbyn zu. Der Altlinke ist an der Spitze der Labour-Partei, seitdem er mit Unterstützung der jungen Momentum-Bewegung vor 3 Jahren die Parteiführung übernommen hat. Eine halbe Stunde spricht er. Es gibt vieles, was in diesem Land falsch läuft. Es gibt Armut, es herrscht Ungerechtigkeit. Schuld ist das System und die konservative Tory-Regierung. Seine Anhänger jubeln ihm zu. Das Wort Brexit nimmt er nicht einmal in den Mund. Das Thema birgt Konfliktpotenzial. Corbyn hat nie eine richtige Position dazu gefunden. Er selbst gehört eher zu den Euroskeptikern, auch wenn er beim Referendum für den Verbleib in der EU gestimmt hatte. Der Parteivorsitzende steht unter Druck. Laut einer aktuellen Umfrage von YouGov haben von rund 1000 Labour-Parteimitgliedern 90% erklärt, dass sie in der EU bleiben würden, wenn sie heute noch einmal abstimmen könnten. 86% würden ein zweites Referendum über den Final Deal unterstützen. Der europafreundliche Flügel würde das am liebsten zur offiziellen Parteilinie machen. Zuletzt hatte sich der Londoner Bürgermeister Sadiq Khan stark gemacht. Für mich ist ganz klar, entweder es gibt ein schlechtes Abkommen oder gar keins, also einen ungeordneten Austritt aus der EU. Und dann sollten die Briten noch mal ein Wort mitreden und am Ende auch die Möglichkeit haben, sich ganz gegen den Brexit entscheiden zu können. Jeremy Corbyn stand einem zweiten Referendum immer kritisch gegenüber. Vor ein paar Tagen sagte er, wenn die Regierung nicht liefern kann, ein finaler Entwurf für das Abkommen nicht vom Parlament abgesegnet wird, dann ist es Zeit für Neuwahlen. Und dann können die Menschen entscheiden, wer der nächste Premierminister wird. Eine junge Frau ist enttäuscht von seiner Auftaktrede in Liverpool. Unter ihrem Arm klemmt eine EU-Flagge. Ich denke schon, dass er seinen Prinzipien treu ist. Ich schätze, wofür er steht und er handelt auch danach. Unsere aktuelle Regierung halte ich für nicht so glaubwürdig. Er ist näher an den Menschen dran. Aber dass er der EU eher kritisch gegenübersteht, finde ich schwierig. Und dass das Thema Brexit noch nicht einmal erwähnt wurde, ist wirklich deprimierend. Eine andere Corbyn-Anhängerin verteidigt ihn. Es ist einfach wirklich ein schwieriges Thema. Er will wahrscheinlich einfach abwarten, was mit der aktuellen Regierung passiert. Außerdem riskiert er, die Gunst der Wähler gerade aus dem Norden, aus den ärmeren Regionen zu verlieren. Dort haben viele für den Brexit gestimmt. Für den Labour-Vorsitzenden wird der Parteitag kein Spaziergang. 13.000 Mitglieder werden sich in den nächsten 4 Tagen in Liverpool tummeln. Und neben dem offiziellen Parteitag vor allen Dingen die zahlreichen Randveranstaltungen und das zeitgleich stattfindende Festival der jungen Momentum-Bewegung besuchen. The World Transformed.
Der Iran erlebte gestern einen der schwersten Anschläge seit Jahren bei einem Angriff auf eine Militärparade in Ahvaz im Westen des Landes. Die Terrormiliz IS hat die Tat für sich reklamiert, aber die Regierung in Teheran vermutet die Hintermänner an anderer Stelle. Einzelheiten von Michael Lehmann.
Ungewöhnlich viele Länder hat der iranische Präsident Rouhani diesmal genannt, die als Drahtzieher oder Unterstützer einer Terrorattacke gegen sein Land aus iranischer Sicht verantwortlich sein sollen. Die USA unterstützen nach Rouhanis Angaben mehrere Länder, Söldnerländer, wie Rouhani sie nannte, die dann wiederum die Drahtzieher des Terrors unterstützten. Namen nannte Rouhani heute keine. Gestern aber war in ersten Reaktionen unter anderem von Saudi-Arabien die Rede. Dass nun auch Diplomaten europäischer Länder wie Dänemark, die Niederlande und Großbritannien ins Teheraner Außenministerium einbestellt wurden, zeigt, dass nach den mindestens 29 Toten durch den Angriff auf die Militärparade in der Stadt Ahvaz die Gegenwehr zumindest verbal noch mal deutlicher ausfallen sollte. Den europäischen Ländern wirft die iranische Führung vor, Mitgliedern einer Terrorgruppe Unterschlupf zu gewähren. Zu dem Angriff auf die Militärparade hatte sich die arabische Kampfbewegung für die Befreiung von Ahvaz bekannt. Ein britischer Fernsehsender hat daraufhin ein Interview mit einem Vertreter dieser Separatisten ausgestrahlt. Dieses Interview hat offenbar zusätzlich für Wut in der iranischen Führung gesorgt. Die offizielle Reaktion aus den USA kam heute schriftlich von der Regierung in Washington. Darin heißt es, die US-Regierung verurteile alle Terrorakte und den Verlust jedes unschuldigen Menschenlebens. Der dänische Außenminister Samuelsen reagierte auf die Einbestellung dänischer und anderer europäischer Diplomaten im Iran mit den Worten, die Angriffe von Ahwaz seien ein abscheulicher Akt gewesen. Falls die Verantwortlichen tatsächlich Verbindungen nach Dänemark hätten, müsse das in seinem Land Konsequenzen haben. Das Bekennerschreiben der Terrormiliz IS wird von Experten inzwischen als wenig glaubwürdig eingestuft. Offenbar versuchte der IS gestern, sich die Verunsicherung nach der Attacke im Iran zunutze zu machen.
In der Schweiz gab es heute mehrere Volksabstimmungen. Das reichte von der Förderung des Baus von Radwegen über gentechnikfreie Landwirtschaft und schärfere Regeln bei der Lebensmittelerzeugung bis zu dem Verbot der Gesichtsverschleierung. Letzteres allerdings nur im Kanton St. Gallen. Aus Zürich, Dietrich Karl Meurer.
Durch dieses Votum ist in der Schweiz künftig der Bau von Fahrradwegen nicht mehr nur eine regionale Angelegenheit, sondern die Regierung in Bern kann mitreden. Landesweit einheitliche Standards für die Radspuren sollen zum Beispiel für mehr Sicherheit sorgen. Das ist nötig, denn in der Schweiz stieg in den letzten Jahren die Zahl der verletzten und getöteten Fahrradfahrer gegen den Trend bei den übrigen Verkehrsteilnehmern. Experten rechnen zudem für die nächsten 2 Jahrzehnte mit einer Zunahme des Radverkehrs um etwa 1/3. 2 andere Vorlagen scheiterten dagegen. Durchfielen sowohl der Plan, die Schweizer Landwirtschaft zu stärken und Lebensmittelimporte zu erschweren, als auch die sogenannte Fair Food Initiative. Sie wollte erreichen, dass künftig in der Eidgenossenschaft mehr Lebensmittel angeboten werden sollen, die umweltschonend, tierfreundlich und fair hergestellt werden. In einer regionalen Abstimmung im Kanton St. Gallen sprachen sich 2/3 für ein Verhüllungsverbot im öffentlichen Raum aus. In der Region südlich des Bodensees ist es künftig strafbar, sein Gesicht zu verhüllen, wenn es die öffentliche Sicherheit oder den religiösen oder gesellschaftlichen Frieden bedroht oder gefährdet. Damit ist St. Gallen nach dem Tessin die 2. Schweizer Region, in der es verboten ist, eine Burka zu tragen.
Und wir kommen zum Sport im Echo des Tages. Nicole Seifert aus der Sportredaktion ist wieder bei mir. Und Nicole, in der Fußball-Bundesliga, da läuft aktuell die letzte Begegnung des 4. Spieltages. Frankfurt gegen Leipzig, wie steht's?
Es ist gerade Pause und zur Halbzeit führt Frankfurt gegen Leipzig mit 1:0. Zuvor hat Leverkusen den ersten Saisonsieg eingefahren, gewann 1:0 gegen Mainz. Kai Havertz traf in der 2. Hälfte zum 1:0. In den Schlussminuten hatte Leverkusen allerdings echt Glück, dass sie nicht noch einen Ausgleich kassiert haben. Trotzdem für Leverkusen Julian Brandt ist der Sieg ein Schritt in die richtige Richtung.
So, jetzt glaube ich, haben wir uns wieder ein bisschen Mut auch erspielt und hoffe, dass das jetzt auch in den nächsten Wochen so bleibt. Klar, wollen wir jetzt natürlich Schritt für Schritt da auch jetzt weiter Siege einfahren. Das ist natürlich unser Ziel. Also wir haben jetzt viel verpasst, hinken auch ein bisschen hinterher, aber unser Anspruch ist natürlich, dann auch die nächsten Spiele zu gewinnen, das ist klar.
Ja, also der Anfang ist gemacht. Es gibt die ersten 3 Punkte für Leverkusen und das heißt raus aus dem Tabellenkeller, erstmal rauf auf Platz 15.
Dann gucken wir doch mal auf die 2. Fußball-Bundesliga. Da würde der HSV den heutigen Spieltag bestimmt am liebsten streichen, aber wir kommen nicht drum rum. Wir müssen drüber reden, über die 0:5 Pleite gegen Regensburg. Wie konnte das passieren?
Ja, die schlechte Defensive der Hamburger wurde von Regensburg dieses Mal gnadenlos ausgespielt. Offensiv ging nichts. Fabian Wittke fasst das Trauerspiel aus Hamburger Sicht nochmal zusammen.
Es war das gefühlt maximale Debakel, das der Hamburger SV erleben konnte, und es war mehr als nur ein gebrauchter Tag. Schon zur Pause führten die Gäste aus Regensburg mit 3:0. Sinnbildlich für einen desolaten HSV, wie Torhüter Pollersbeck beim 0:1 den Ball vertändelt und Aaron Hunt einen Elfmeter verschießt. Spätestens nach dem 0:5, nach 65 Minuten, waren die meisten der knapp 45.000 Zuschauer schon wieder auf dem Weg nach Hause. Statt der Tabellenführung gibt es einen herben Dämpfer für den Hamburger SV, der jetzt unter der Woche in Fürth spielt und dann am kommenden Sonntag im Stadtderby zu Hause gegen den FC St. Pauli.
Na gut, keine Tabellenführung, aber Platz 2 hinter Köln mit nur einem Punkt Rückstand ist auch was. Köln ist damit der Gewinner des Spieltags, weil die Verfolger gepatzt haben, neben Hamburg auch Greuther Fürth. Fürth hat in Heidenheim 0:2 verloren und Bochum gestern ja in Kiel unentschieden gespielt. Außerdem verlor Duisburg gegen Aue 1:2 und bleibt Tabellenschlusslicht und Paderborn und Magdeburg spielten unentschieden 4:4.
Und beim Tischtennis, da ist heute der letzte Tag der Europameisterschaften in Alicante in Spanien. Bisher war die Medaillenausbeute der deutschen Spieler ja gut. Wie sieht es heute aus?
Ja, es werden immer mehr. Ein Titel ist schon perfekt, und zwar im Damendoppel. Christine Lang und Nina Mittelham haben ihr Endspiel gewonnen und sind Europameister. Timo Boll hat das deutsche Halbfinalduell mit Patrick Franziska gewonnen, steht jetzt also im Finale. Das läuft seit wenigen Minuten. Bemerkenswert, Boll trat nach einer Halswirbelverletzung im Sommer nur mit Trainingsrückstand bei der EM an. Sein Gegner Patrick Franziska als Weltranglisten-16er hat gerade die beste Phase seiner Karriere erlebt. Also toll, was der Boulder gemacht hat. Und für Franziska ist auch toll, er hat nämlich Bronze gewonnen fürs Erreichen des Halbfinales. Platz 3 wird ja nicht ausgespielt. Und in Innsbruck haben heute die Straßenrad-Weltmeisterschaften begonnen und das sehr erfolgreich für Trixi Worak und Lisa Klein. Beide sicherten sich nämlich mit ihrer Mannschaft den WM-Titel im Teamzeitfahren. Und das war's vom Sport.
Nicole Seifert, vielen Dank. Und das war das Echo des Tages an diesem Sonntag. Danke fürs Zuhören und einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.